Wir reden heute lang und intensiv über KI-Fakes und deren ihre Erkennung. In dem Podcast «From Zero» reden wir ja oft über ganz lässige Tools, über neue Entwicklungen aus der Branche, wo man alles kann anwenden kann und alles ist immer super schön. Aber leider, wie immer, kann man natürlich die Sachen auch ein bisschen für missbrauchen oder falsch einsetzen. Und das betrifft uns dann. Es betrifft uns vor allem auch im Journalismus, aber im gesamten Leben, Gesellschaft, Fake-Inserat, wo die Leute reinlegen, Schüler, vielleicht ein bisschen beschissen wollen. Und über das reden wir heute alles. Und wir schauen ein paar Tools an und wie gut die sind und wie fest wir die vertrauen können. Und wenn ihr uns mit Video zuschaut, seht ihr, wir sind nicht mehr nur das Zweite, sondern wir sind dreibärtige Typen in dem Büro. Und bei uns ist neben Tobias der Beat von Doppel. Du dich doch geschwind selber vorstellen.
Ich bin Leiter Videotechnologie und Produktion bei Ringier, primär beim Blick mit Videoproduktion beschäftigt. Und mein Team macht jetzt seit anderthalb Jahren ein neues Angebot, dass wir intern Media Intelligence machen, vor allem neue Informationen gewinnen aus Videos und dazu gehört selbstverständlich auch die Erkennung heutzutage von gefälschten Videos. Redaktionen, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb für die Redaktion intern. Man kann bei uns anfragen, wenn man zusätzliche Informationen will. Definitiv nicht nur AI, über das reden wir heute, aber zum Beispiel, wenn ein Journalist will wissen, wo ist eine Aufnahme gemacht worden, weil er irgendwie Aufnahmen hat von einer Neonazi-Gruppe etc., machen wir Geolocation und können ihm nachher sagen, hoffentlich sagen, wo das herkommt.
Fachjargon OSINT.
Open Source Intelligence, definitiv. Genau. Also das sind die Tools, die man braucht zum größten Teil.
Ja. Cool. Ich würde sagen, aufbauen würde ich sagen, tun wir es so, wir fangen an mit Text, gehen dann über zu Foti und gehen dann über zu Video.
Prompt Zero.
Du hast ein Tool getestet, ich habe ein Tool getestet.
Richtig, und zwar das, was ich getestet habe, heisst GPT-Zero. Das ist momentan ein riesen Hype im Social Web, also auf TikTok. Das wird gehypt als schlechte Nachricht für Schüler. Ihr könnt nicht mehr AI brauchen, eure Lehrer kennen jetzt alles oder acht und KI-Text entlarvt und so Zeug. Und das hat mich natürlich ein bisschen hellhörig gemacht, weil es ist so ein bisschen ein Wettrüsten, es kommt ein Tool raus, dann gibt es wieder ein Erkennungstool und dann wird es wieder irgendwie austrickst und so. Und das schaue ich natürlich schon lange an, also seit es KI gibt, das schon vorher. Und das GPT-Zero ist eine Browser-Erweiterung für Chrome. Kann man, wie meistens, gibt es eine Gratis- und eine Bezahlversion. Kann man sich eben das GPT-Zero abladen. Und installieren und dann funktioniert es eben nicht nur in Chrome bzw. Im Internet, sondern halt auch bei Google Docs zum Beispiel.
Ja, klar.
Es hat diverse Möglichkeiten, auch die Gratis-Version. Es hat zum Beispiel den Knopf Scan for AI, Fact-Check, Writing Feedback und was wirklich noch lustig ist, was ich noch nicht gekannt habe bis jetzt, es gibt einen Knopf, der heißt Watch Writing Report. Könnt ihr euch da etwas darunter vorstellen?
Nein.
Das ist ein leeres Gesicht. Also, Writing Report funktioniert so, das Tool tut also das ist Funktion von Google Docs, aber das Tool tut schön darstellen, tut nachvollziehen, wie der Text
entstanden ist.
Aufgebaut worden ist. Ja. Also eben, Wort um Wort oder Buchstaben um Buchstaben erst gestanden ist, dann ist wieder mal etwas rausgelöscht worden, dann ist wieder mal etwas geschrieben worden oder wird einfach mit einem Copy-Paste den ganzen Text reinkopiert, weil man aus ChatGPT oder wo auch immer rauskopiert hat und du kannst dann das anschauen und abspielen lassen sozusagen. Und aufgrund von dem Eingabemuster sagt er dann, das ist jetzt eher AI oder es ist Human Behavior oder halt komische Muster eher AI.
Ich hoffe, da ist keine Premium-Funktion, weil das Gleiche gibt es ja eigentlich einfach auch im Verlauf hinein, wo man kann, beim Google Docs schauen kann, wie der Verlauf des Dokuments ist.
Allerdings sind wir auch Heikeltum. Also ich meine, ich mache das etwa die mit anderen Dokumenten, dass ich kann reinschauen, was ist die Geschichte, aus was aus hat man copy-pastet vielleicht. Selber mache ich dann aber etwa die das, dass ich ganz am Schluss meinen Text noch einmal copy-paste oder die History lösche, genau darum, weil ich das nicht offenlegen will. Heikel vielleicht auch darum, wenn dann ein Lehrer plötzlich das Gefühl hat,
das
es ist fake.
Wird,
ja, eben, also es ist, da kommen wir sicher nachher noch drauf. Es gibt ja wie meistens nicht das eine Indiz für etwas ist jetzt echt oder AI. Es ist ja dann so meistens eine Kette, eben, da reden wir noch drüber. Und eben ja, klar, die Funktion gibt es, aber das Tool macht es einfach schön sichtbar und gibt dann auch sein Dings ab. Eben, aber genau, wenn ich dann natürlich im Schweißen meines Angesichts schreibe und dann einfach ist Google Docs in eine Kopie von einem anderen Tool, dann ist das natürlich, dann funktioniert es natürlich nicht.
Wie lange geht so ein Test? So ein AI-Check-Test bei den Texten, die du ausprobiert hast?
Also instant-mäßig.
Instant, okay.
Ja, und, also muss man nicht warten. Und ich habe es ein bisschen probiert, ausprobiert. Ich habe mit der gängigen Chatbots einen Text erstellt, wie ist der Zürichsee entstanden, also Lindgletscher, Graben ausgehoben, es hat sich geflutet, jetzt ist er da, jetzt können wir baden drin, so in dem Stil. Und hat er nicht bearbeitet und das ist ein einfacher Test, also beziehungsweise für die Tools, das erkennt es natürlich locker und zwar mit. Es gibt immer so einen Prozentsatz, was dann mitgeben und dann haben sie gesagt, zu 97% ist das AI gewesen.
Ja.
Also bestanden.
Also Wahrscheinlichkeit.
Wahrscheinlichkeit, ja.
Okay.
Gegentest hast du auch gemacht, von Hand den Text selber geschrieben und dann hoffentlich auf 10% kommen? 5%, 2%?
Ich habe letzthin einen Text geschrieben für den Blick, wo ich auch aus Testgründen sehr stark unsere AI-Tools genutzt haben. Also es war eine Veranstaltung gewesen, während der damaligen AI-Festival, wo da 100 Frauen präsentiert worden sind, in der Schweiz prägende Frau aus der AI-Welt Schweiz. Und das war eine Veranstaltung gewesen, wo ich hingegangen bin. Also live, ich habe mit diesen Frauen geredet, ich habe dann aber am Schluss meine Notizen oder Unterlagen in die AI reingeladen. Ich habe von diesen Frauen mit dem Handy je ein paar Quotes aufgenommen und dann die transkribieren lassen von der AI und ein bisschen in Form bringen lassen und habe das nachher mit unseren Tools zusammenbüschelt. Also eigentlich so typisch, man macht etwas selber, aber tut es nachher zusammenstellen lassen von der AI. Und dort ist dann, und habe es natürlich noch ein bisschen redigiert, aber es ist relativ schon gut rausgekommen vom Tool. Und dort ist dann so gestanden, von GPT-Zero hat es zu 73% als menschlich erkannt, beziehungsweise es hat einen grünen sozusagen Punkt gegeben, eine grüne Ampel geleuchtet.
Ja, ich habe vielleicht von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe ein anderes Tool getestet, originality.ai. Das ist eine Online-Plattform. Die haben zwar eine kostenlose Testversion, aber wenn man es wirklich will brauchen, dann muss man zahlen dafür. Da habe ich $30 investiert. Dafür kommt man 3000 Token über. Für ungefähr 400 Wörter muss man etwa 10 Token aufwerfen, um so eine Textprüfung zu machen. Was mich erstaunt hat, darum habe ich vorher gefragt, wie lange das dauert hat bei dir. Originality AI ist nicht instant, also es hat so einen mit kopierten Text rein, in das Texteingabefeld und dann sagt man, ja, prüf jetzt mal. Und dann geht es so 30 Sekunden. Also das Statusbar, wo man sieht nicht, wann das passiert, aber wo so ein bisschen nach vorne kommt und dann irgendwann ist es dann da. Und dann gibt es einem auch eine Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich etwa gleich aufgebaut wie jetzt bei GPT-Zero. Das heisst dann auch, eben, ja, der Text ist 97% Originality, heisst es bei Ihnen. Das heisst quasi von einem Mensch geschrieben. Oder es ist halt 97% AI, quasi mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer AI geschrieben. Ich habe es getestet mit eigentlich einem Text, den ich neu generieren lassen. Ich habe also ein Interview, ein transkribiertes Interview aufgeladen, bei Gemini, bei Google, bei ChatGPT und wirklich mit einem super double Prompt gesagt, ja, mach jetzt da einen Artikel draus für blick.ch. Maximum 2000 Zeichen. Hat es gemacht. Hat in allen Fällen sehr, sehr, sehr holprig getönt. Habe es aufgeladen und in allen Fällen hat es für 95 bis zu 99% AI-Sicherheit gehabt.
Aber du hättest in dem Fall schon selber bemerkt,
ich dass es AI geschrieben hat. Bei den ersten zwei Sätzen hat schon gemerkt, ja, dass da wahrscheinlich kein Mensch geschrieben hat, ja, weil so kein Mensch schreibt.
Also AI-Sicherheit heisst, das Tool ist sicher gewesen, dass es AI ist.
Genau. Okay. Und dann habe ich gefunden, ja, lade ich einen Text auf, den ich selber geschrieben habe, aber mit AI optimiert war, hat es auch erkannt als likely, also auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als menschlich generiert. Dann habe ich aber noch gefunden, gut, ich tue jetzt einen von diesen Texten, den ich erzeugen lassen habe, aus dem Interview, tue ich quasi überarbeiten, so wie ich da überarbeite, wenn ich einen Text redigiere oder produziere von einer Kollegin oder von einem Kollegen. Nicht jeder Satz verändert, aber halt so ein bisschen frisiert, es hat sich ein bisschen kürzer gemacht, ein bisschen aktiver geschrieben. Und dann ist es dann aber, haben alle komplett versagt und was mir stund hat, dann haben alle gesagt, es sei 100% von einem Mensch geschrieben. Obwohl eigentlich die Basis ist logischerweise nicht von einem Mensch gewesen. Ich finde, meine Erfahrung ist klar, es ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Herangehensweise und auch sehr ein kleiner Snippet quasi auf das Ganze an. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen originelli verkauft sich selber als, sie sagen, marktführende AI-Checker. Und schlussendlich, ja, eben ist, wie du auch schon gesagt hast, es kann vielleicht ein Indiz sein, aber sobald jemand auch eingreift in den Text, wird es einfach extrem schwierig, um so etwas zu erkennen mit hoher Zuverlässigkeit.
Und es ist ja dann, je nachdem, also gerade wenn ich jetzt denke, im Schulanwendungsfall auch fast ein bisschen philosophische Frage oder die von den Regeln, also dürfen die Schüler dann allenfalls die Tools nutzen? Also ich meine, ich denke, es ist heute ja durchaus sinnvoll, wenn ich einen Text geschrieben habe, dass ich ihn nachher korrigieren lassen, wenn er besonders wichtig ist, dass es als Kollaboration zwischen AI und eigener Leistung entsteht. Also die Frage ist dann wirklich, was macht man mit so einer Prozentzahl? Also das finde ich, weil ich habe jetzt mit diesen Tools nicht gespielt, ich komme eher von der Video- und der Bilderwelt, aber dort ist das Problem auch, oder? Ich habe am Schluss so eine Prozentzahl, 97% AI oder 48% menschliche Arbeit, gehen die Tools noch irgendwie mehr Informationen, weißt, weisen auf einzelne Textstellen hin, machen ihre Entscheidung transparent oder hat man wirklich nur die Zahl? Das ist auch etwas, was ich dann manchmal unbenutzbar finde, weil was mache ich mit einer Angabe mit 60% Wahrscheinlichkeit AI generiert? Dann stehe ich irgendwie da und habe am Schluss...
Es hat jetzt bei Originality AI hat's tatsächlich so quasi ein Text-Highlight, wo es dann gewisse Passagen markiert, also in grün, gelb, orange und rot, wo es quasi eine erhöhte Möglichkeit ist, dass diese Passage da ist. Was noch lustig ist, es gibt auch dort so einen Plagiatschecker. Dort habe ich einen Text aufgeladen von mir, der schon publiziert ist. Und dort hat es dann geheissen, ja, es hat irgendwie 23% Plagiatswahrscheinlichkeit und dann auf meinen Artikel von Blick verwiesen und dann zwei Sätze markiert, obwohl ja eigentlich der ganze Text 1:1 kopiert war von blick.ch. Also irgendwie recht weird.
Ja, also das ist
hat
so.
Hat mich nicht zuversichtlicher gemacht, ehrlich gesagt.
Eben, wir werden nachher noch, Beat, über deine Bild- und Videotools reden, aber das ist so etwas, was sich durch die allgemein durch die Tools durchzieht. Es ist so ein grosser Bereich von Zufälligkeit, dunkt's mich. Also, ich könnte genauso gut würfeln. Manchmal ist ein Text AI oder nicht. Und dann ist es eben 48 oder 73 oder 82. das ist dann ein bisschen, eben wie du sagst, eben die Plagiaterkennung, wieso ist denn nicht der ganze Text erkannt worden, wieso nur zwei Sätze, man weiss es nicht. Die Tools sind dann dort auch ein bisschen intransparent und man weiss dann auch nie, was könnten die Tools jetzt mehr als eigentlich normal ein Chatbot wie ChatGPT oder Perplexity oder Gemini, wo du ja auch kannst Text hineinladen und fragen, ist es AI oder nicht, und da gibt dir dann auch irgendein ein Feedback, und manchmal ist es nicht mal so schlecht, weil die Modelle sind ja meistens sehr advanced dort. Und bei Text muss man schon auch noch sagen, es ist ja nicht per se schlecht, wenn es AI ist. Es kommt auf den Bereich drauf an. Eben, ist in einer Schulsituation, wo die Aufgabe ist, hey, du musst selber etwas schreiben, und dann ist man ist eben nicht gut, wenn man AI braucht, oder ist in einem beruflichen Umfeld, wo die Tools zur Verfügung stehen, und ich sage, bei Text ist das Wichtigste am Schluss einmal, dass der Inhalt stimmt, also jetzt im journalistischen Bereich, und eben dann der Journalist dann dafür das gegoogelt hat oder Wikipedia gelesen hat oder eine Recherchereise unternommen hat, das kommt ein bisschen aufs Thema drauf an. Mhm. Am Schluss muss ja die Information akkurat sein, das unterscheidet sich dann auch ein bisschen vom, wenn man von AI mit Bildern redet nachher. Aber trotzdem gibt es ganz viele Bereiche, wo man natürlich froh ist, dass man etwas kann erkennen, eben gerade im Ausbildungsbereich.
Und ich glaube, es kommt auch auf den Text drauf an, oder? Also, weißt du, jetzt irgendwie zum Beispiel eine Bedienungsanleitung, dort habe ich jetzt auch eine andere Erwartungshaltung dran, als wenn ich eine grosse Reportage von jemandem liest. Dort wird das Menschliche spüren, dort wird ich wirklich etwas spüren, oder? Dort soll es etwas in mir auslösen. Und ich glaube, da überzubringen, da habe ich wirklich nur jemand, der vor Ort war und die Fähigkeit da hat. Und ich glaube, ich würde behaupten, da erkennt man auch in einem Text rein. Vielleicht kann sich so ein KI-Tool annähern oder es kann so tun, als ob es quasi dort gewesen wäre, aber die Nuancen und die, ja, vielleicht auch die Eindrücke so zu schildern von jemandem, der wirklich dort war. Meine Meinung ist, ich glaube, da spürt man einen Text raus.
Mhm. Ich habe, wir können vielleicht schnell darüber reden, wie erkennen so Tools eigentlich, ob jetzt ein Text AI ist oder nicht. Ich habe da auch ChatGPT zur Hilfe genommen, um mir das erklären. Auf der einen Seite sind natürlich statische Muster. Dann, was er auch gebracht hat, also immer so die gleichen Formulierungen, wie zum Beispiel
so AI-Floskeln.
AI-Floskeln, genau, auf Deutsch wäre das irgendwie, XY ist ein Gamechanger, bietet zahlreiche Vorteile, es ist wichtig zu beachten, dass man sollte berücksichtigen, dass, oder im Laufe der Zeit, oder heutzutage, bla bla bla, einfach so die zum Teil langweilige,
generische
Sätze. Und dann, muss man auch noch sagen, hat er auch noch gebracht, und das ist mir natürlich auch aufgefallen in meiner Arbeit, wenn Prompt-Artefakte stehen bleiben in Text, da ist immer besonders peinlich. Also zum Beispiel, wenn du bei ChatGPT ja irgendwie sagst, erklär mir, wie der Zürichsee entstanden ist, dann sagt dann ChatGPT, ich erkläre dir hier, wie der Zürichsee entstanden ist. Und zum Teil, wenn man dann ein bisschen faul ist oder es nicht checkt, dann, und das einfach rauskopiert, dann bleibt das einmal in einem Text stehen und ist natürlich dann super peinlich, wenn man das man halt dann das jemand rausfindet. Weil, also klarer, dass du dann AI gebraucht hast, auf eine schlampige Art und Weise, schlechter kannst du es dann nicht mehr machen.
Ja, aber das lustige Spiel übrigens, also das mache ich etwa nicht, genau nach diesen Sachen suche ich Texte, die irgendwo publiziert sind.
Ja.
So merkst du, dass häufiger AI zum Einsatz kommt, als einem vielleicht lieber.
Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Eben, du hast vorhin den Bildungsweg angesprochen. Wie wird es dort eingesetzt, genutzt, wie werden Tools eingesetzt, wie setzen die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch KI ein. Wir haben uns kurz gelassen mit einem Lehrer. Und
genau, das ist der Philipp Wampfler, wer ein bisschen im Social Netz von der Schweiz ist, kennt ihn schon lange. Früher als Journalist, jetzt Gymi-Lehrer und Dozent an der Uni. Er unterrichtet momentan Deutsch an einer Zürcher Gemeinde am Zürichsee. Und wir haben mit ihm eben über den Einsatz von KI-Tools geredet, ein bisschen über das Wettrüsten zwischen Lehrer und Schüler und wie ihnen aus Datenschutzgründen zum Teil die Hände gebunden sind. Und er redet sogar noch von Anwälten, die gekommen sind, weil er mit einem Tool hat wollen, irgendwie einen Schüleraufsatz hat wollen kontrollieren. Sorry Philipp Wampfler, danke, dass du da dich zugeschaltet hast. Wir reden bei uns über AI-Erkennungstools im Journalismus und anderswo. Du bist Gymi-Lehrer. Wie sieht das mit der AI-Situation an der Schule aus? Dürfen deine Schüler überhaupt AI verwenden?
Ja, seit ein paar Monaten hat der Kanton Zürich offiziell die Plattform Fobits zur Verfügung gestellt, wo wir können darauf zugreifen, die Schülerinnen können darauf zugreifen und das dürfen sie ja eigentlich in dem Sinn, dass ich ihnen sage, jetzt brauchen wir es oder jetzt brauchen wir es nicht, aber interessant sind natürlich die Fälle, wo sie irgendeinen Text schreiben müssen und ich oder meine Kollegin eigentlich nicht erwartet, dass sie AI einsetzen und sie es dann halt doch machen, weil es halt viel besser geht, als vielleicht eine Lehrperson gedacht hat und die AI plötzlich auch Sachen kann, wo vielleicht Lehrpersonen gar nicht damit gerechnet haben, dass sie es kann. Und dann kommt man schon so in die Situation, wo man denkt, haben die sich das selber geschrieben oder haben sie das mit einem KI-Tool geschrieben, haben sie es echt nur überarbeiten lassen auf Rechtschreibung und ja, das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil ich möchte eigentlich, dass meine Schülerinnen so Rechtschreibfehler, Kommafehler mit AI-Tools rausschaffen, aber ich möchte, dass sie den Text selber schreiben und so ein bisschen ihre Ideen aufs Papier bringen oder ins File bringen. Und das ist halt auch ein bisschen schwierig, das genau zu unterscheiden.
Jetzt, ich habe gerade gestern und vorgestern Originality AI ausprobiert. Das ist so ein Tool, wo man kann AI-Text reinladen oder vielmehr einfach Endtext reinladen und dann sagt es einem, ist es jetzt AI oder nicht oder hat es ein Mensch geschrieben und es gibt eine gewisse Prozentzahl, wo es dann quasi sicher ist, ob das jetzt so ist oder nicht. Kennst du das Tool?
Ja, wir haben das jetzt im 2024 haben wir das an der Schule auch eingesetzt, also einfach mal in der Fachschaft Deutsch, damit wir eine Handhabung haben bei so Unsicherheiten, dass wir dann können mal nachschauen können. Und es hat soweit okay funktioniert. Also man hat so ein bisschen das Bauchgefühl, das man den Namen hat, hat man können, dem können nachgehen und hat eben so eine Wahrscheinlichkeit bekommen. Aber dort, sagen wir, ist es dann zu einem Teil schwierig geworden, weil Menschen können mit Wahrscheinlichkeiten nicht so gut umgehen oder vielleicht können einfach Lehrerinnen mit Wahrscheinlichkeiten nicht so gut umgehen. Also was heisst jetzt das, wenn ich jetzt so etwas habe wie 85% Wahrscheinlichkeit, dann hat es eben viele gegeben, die gedacht haben, 85% von dem Text sind mit AI geschrieben worden. Das ist eben nicht das, was es meint, sondern es meint, das Tool ist zu 85% sicher, dass es mit AI geschrieben worden ist. Also wenn der Text 100 Mal geschrieben worden ist, ist er 85 Mal von AI geschrieben worden und 15 Mal von einer echten Person. Und mit so einer Wahrscheinlichkeit ist es dann so ein bisschen schwierig. Aber eigentlich die krassen Fälle ist dann schon immer so gewesen, dass man zu 100% kommt oder vielleicht auch zu 0%, wenn man kann sagen kann, ja, das hat jemand wirklich selber geschrieben. Und dann hat sich dann immer die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt mit dem Ergebnis? Also wenn ich jetzt das nehme und dann rede ich mit Schülerinnen oder ich rede mit Eltern und es sind eigentlich klare Regeln da gewesen und sie haben gegen die verstoßen. Wie gehe ich jetzt mit dem um, dass ich so von einem Tool so eine Zahl habe? Das ist so ein bisschen das, was dann, ja, sagen wir Ihnen, so das Pädagogische war. Also gerade in den Fällen, wo dann Schüler oder Schülerinnen ganz vehement darauf bestanden haben, dass sie den Text selber geschrieben haben. Dort, sie haben dann häufig auch gesagt, es gibt gar kein Tool, das das erkennen kann, weil sie überzeugt davon gewesen sind, sie es mal gehört haben, dass man nicht erkennen kann, ob das eine KI geschrieben hat, oder weil sie teilweise so Humanizer-Prompts oder sogar Tools eingesetzt haben, die sollten machen, dass so ein AI-Text dann so daherkommt, als ob ein Mensch geschrieben hätte und das Gefühl haben, mit dem sind sie dann ganz sicher, oder teilweise auch, weil sie andere Tools eingesetzt haben, also so, dass, ich glaube, das heisst GPT-Zero, das ist so kostenlos verfügbar, das nutzen sie häufig, um den Eindruck zu haben, ob dann mehr herausfinden, dass es mit KI geschrieben worden ist und das sind dann teilweise nicht die gleichen Ergebnisse gewesen und das hat dann so ein bisschen zu in ein mühsames Gespräch führt, kann man sagen.
Und wir, oder du redest da von Aufgaben oder Prüfungen? Oder Hausaufgaben oder Prüfungen, die sie mit dem gemacht haben?
Ja, also mehr oder weniger gibt mir häufig so, jetzt schreiben sie den Text noch die High fertig oder das Ganze ab und das geht so fließend ineinander über. Also es ist teilweise Hausaufgaben, teilweise aber auch Sachen, die dann benotet werden. Also das kann ja so wie gehen, dass man auch so größere Lernprodukte, dass sie mit Plakat machen, dass sie Slides machen für Folien. Also auch das ist mit dieser Gamma-App, die ist extrem verbreitet bei Schülerinnen, wo sie ein Slide-Deck können machen mit eigentlich einem Prompt zu einem Thema und das sieht, also das wissen viele Lehrpersonen nicht, dass das möglich ist und die Folien sehen dann extrem seriös aus und sind aber eigentlich mit null Aufwand erstellt worden. Und auch dort ist es grundsätzlich so, dass man muss sagen, ja, da möchte ich jetzt ein bisschen genauer wissen, hast du das selber gemacht oder nicht? Und das ist natürlich so, wenn man jetzt Expertise hat, also ich setze mich mit recht vielen Tools auseinander und ich kann auch, ohne dass ich jetzt so einen Check habe, kann ich Ihnen das sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist eine AI-Arbeit und kann ihn das auch begründen und andere können das nicht so Lehrpersonen und die wären wie so auf so ein Tool angewiesen. Aber die Tools sind halt genauso dynamisch wie das, was die Schülerinnen einsetzen, also sie verändern sich laufend, ihre Genauigkeit verändert sich laufend und es braucht wie so ein bisschen eine permanente Auseinandersetzung damit. Und so einfach etwas haben, wo so, sagen wir, grün, gel, rot anzeigt, das wäre mega schön, aber ist nicht so einfach. Also sind viele Unternehmen auch dran, das zu implementieren. Auch der Kanton hat so eine Copystop-Plattform, wo man eigentlich wollte Plagiat verhindern oder eine Plagiatsüberprüfung ermöglichen. Und dort soll so ein KI-Detektor eigentlich auch eingebaut werden.
Mhm. Ja, das deckt sich ein bisschen. Also ich habe jetzt einen wissenschaftlichen Test gemacht, aber ein paar Texte explizit generieren lassen von mehreren Tools, also einmal von Claude, einmal von Gemini, einmal von ChatGPT. Und die hat es quasi direkt aus dem Chatbot raus, hat es die alle eigentlich erkannt, also mit sehr hoher Zuverlässigkeit, dass es AI ist. Und dann bin ich aber wie angehockt und habe den Text eigentlich produziert, so wie ihn ich würde produzieren, wenn es eine Kollegin oder eine Kollegin von mir geschrieben hat. Hat kurze Sätze, aktive Formulierungen, aber ich habe nicht jeden Satz verändert. Und dann hat es mal eigentlich eine wirklich komplette Kehrtwendung gegeben. Und dann hat es geheißen, ja, nein, der Text ist absolut vom Menschen geschrieben, 100%.
Mhm.
Erstaunt dich da oder deckt sich da auch mit deiner Erfahrung?
Nein, also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Es ist sogar so, eben, dass wenn wir auch einen 100% vom Menschen geschriebenen Text, also unser Altdirektor hat immer so eine Art Newsletter geschrieben und sich mega Mühe gegeben und er hat dann mal einen Text von sich selber einfach noch ein bisschen stilistisch anpassen lassen von so einem KI-Tool und dann hat es geheißen, es ist 100% von KI geschrieben, obwohl es eigentlich zu 95% von einem Menschen geschrieben worden ist. Und das sagt auch, Originality macht so recht ausführliche so Begleitarbeiten, so wissenschaftliche Begleitung und sie unterscheiden dann halt die verschiedenen Fälle, wo man eigentlich dann wie muss entscheiden, sagt man jetzt, das ist quasi KI generiert oder es ist von Menschen generiert, weil es ja die Co-Kreation gibt. Also wie du jetzt beschrieben hast, du redigierst einen KI geschriebenen Text, dann lässt du ihn vielleicht nochmal durch ein Tool durch. Das sind mehrere Arbeitsschritte und Prozessschritte, die da stattfinden und die Frage ist, auf welcher Ebene ist KI eingesetzt worden und auf welcher Ebene ist vielleicht für Schülerinnen total wichtig, dass sie KI setzen. Also das finde ich jetzt, dass das, bevor man den Text abgibt, dass man dann eines durch das Tool durchlässt, das finde ich, das müsste heute eigentlich der Standard sein, dass man das so macht. Und da möchte ich auch gar nicht sie davon abhalten. Aber dass man sich am Anfang mal selber überlegt, was sind jetzt meine Ideen, was ist das, was ich ausdrücke. Ich sage dem so, sie sollten jetzt so ein bisschen eine Stimme entwickeln, eigentlich. Das finde ich total wichtig, dass sie das können und dass sie das auch lernen und sich vielleicht auch zutrauen. Weil viele haben auch gar nicht Selbstvertrauen, um selber einen Text zu schreiben, weil der einfach schon so aus ChatGPT rauskommt, dass sie finden, das ist eh viel besser als alles, was ich schreiben kann.
Beziehungsweise eben weiter bei den Schülern. Dann nutzt ihr also oder du für alle Arbeiten so Tools und alles ist gut?
Nein, also ich würde das jetzt wie auf die einzelnen Prozessschritte aufteilen. Also wir haben an meiner Schule haben sie in den letzten Jahren KI-Tools auch bei den Maturprüfungen können einsetzen und das ist wie ein Zufall gewesen, dass die ersten Maturprüfungen, die an der Schule überhaupt stattgefunden haben, eigentlich gerade in dem Jahr sind, wo ChatGPT das erste Mal verfügbar war. Und die Fachschaften haben sich einfach darauf geeinigt, dass sie die Schülerinnen frei im Internet recherchieren und haben eigentlich bei der Vorbereitung der Prüfungen nicht damit gerechnet, dass es die KI-Tools in dieser Form geben wird. Und seither haben sie das können brauchen und dieses Jahr haben wir jetzt das erste Mal das eingeschränkt und also technisch funktioniert das so, dass wir eine Prüfungssoftware haben, also wir haben ClassTime und ExamNet und die Prüfungssoftware, die blockt eigentlich einen grossen Teil vom Internet. Also wir machen eine Whitelist oder wir erlauben gewisse Seiten, wo sie darauf zugreifen können und dann auch phasenweise. Also jetzt an der nächsten Maturprüfung machen wir es so, dass sie 2 Stunden einen Text selber schreiben müssen, ohne irgendeinen Zugang zu Internetseiten. Also sie haben eigentlich ein Textverarbeitungsprogramm und sonst nichts. Und nachher kommen sie nochmal Zeit über, um den Text überarbeiten und erweitern. Also es gibt wie noch eigentlich einen zusätzlichen Auftrag, dass sie bestimmte Zitate einbauen müssen und dann den Text überarbeiten und für das dürfen sie dann ausgewählte KI-Tools freischalten. Weil eines von den grössten Problemen ist, dass es auch grosse Performanceunterschiede zwischen den kostenpflichtigen Tools und den kostenlosen Tools gibt. Und die Schülerinnen, die von den Eltern ein Konto zur Verfügung gestellt bekommen, haben einfach ganz andere Möglichkeiten als die das nicht haben. Und das müssen wir jetzt in der Schule, um so ein bisschen gleich lange Spiess machen, auch ein bisschen zurückbinden oder verunmöglichen.
Und wie kontrolliert quasi eben, dass die Spiess vielleicht unterschiedlich lang sind, jetzt von einer Lehrperson zu einer jetzt abgesehen vom Prüfungskontext, vielleicht eine Schülerin oder ein Schüler, wo eben ein kostenpflichtiges Tool nutzt, um einen Text zu schreiben oder einen Aufsatz zu schreiben und dann da abgeben, wie eben du hast gesagt, Originality AI haben wir mal ausprobiert, die gehen davon aus, da ist bei dem Test geblieben. Was sind eure Ansätze? Wie erkennst du oder gibt es überhaupt so eine Prüfung oder macht ihr da nach Bauchgefühl oder?
Ja, also ich brauche es weiterhin, einfach damit ich in diesen Gesprächen, wo ich ihnen sage, das geht so nicht, einfach auf etwas kann verweisen kann. Und das ist bei mir in der Erfahrung meistens so der Punkt, wo sie dann kippen. Also das andere, was auch sehr gut wirkt, ist, dass ich sage, ja, dann nehmen Sie mal Ihr Tablet und zeigen Sie mir mal Ihre letzten 20 ChatGPT-Prompts. Und dann sagen Sie auch sofort, das dürfen Sie nicht. Und dann sage ich, ja, wo ist denn das Problem? Und dann sagen Sie meistens, ja, doch, ich habe wirklich ChatGPT so eingesetzt und so weiter, wie ich eigentlich schon gewusst habe, dass sie es gemacht haben. Also die Schwierigkeit ist, wie so ein bisschen die Offenheit anbringen, dass sie ehrlich sind und das auch zugeben. Und also quasi der Bildungsstand von Lehrpersonen und das technische Know-how und auch überhaupt Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also es gibt immer wie noch Sänige, die halt so die 3 Affen machen und einfach sich wünschen, das gibt es alles nicht und so tun, als ob es das nicht gibt. Und das kann das Leben ein bisschen einfacher machen manchmal. Und dann gibt es die, die sich sehr stark damit auseinandersetzen und viele machen mal eine Weiterbildung und dann haben sie das Gefühl, das reicht jetzt und halt in einem Jahr sieht schon wieder alles ganz anders aus und das, was man ihnen in der Weiterbildung gesagt hat, also das erlebe ich am häufigsten, ich führe so Weiterbildungen durch, wo die Leute aber sagen, nein, aber das kann nicht aufs Internet zugreifen, das hat mir jemand gesagt oder nein, das kann nicht Quellen angeben, das halluziniert immer und dann sage ich, ja, aber das Tool vielleicht nicht und vielleicht musst du es mal selber ausprobieren und sie haben dann so Glaubenssätze, wo sie dann auch den Schülerinnen weitergeben. Also mich erinnert es so ein bisschen an die Debatte zu Wikipedia, wo lange Zeit in der Schule gesagt wurde, Wikipedia ist keine seriöse Quelle und du darfst überhaupt nichts von Wikipedia übernehmen, weil die kann irgendetwas anschreiben. Und das ist auch mal irgendwie so gesagt worden von Leuten, die noch nie einen Wikipedia-Artikel editiert haben und nicht gewusst haben, wie das überhaupt abläuft. Und heute wären wir froh, sie würden Wikipedia zitieren. Oder? Und so ja, ist halt der Aufwand und die Komplexität rein vom Technischen her ist einfach enorm hoch. Und das verstehe ich auch. Das ist für Lehrpersonen schwierig, das neben allem anderen, was man noch müsste machen, ja, die Zeit zu investieren, die es braucht, um zu verstehen, wie die Tools funktionieren und was die können oder eben nicht können. Und was dazu kommt noch, was Schülerinnen damit machen und wo sie, also das darf man auch nicht vergessen, die haben irgendwie über TikTok, kommen die natürlich irgendwelche Prompts über, pushen irgendwelche Tipps aus. Also die sind recht savvy, wenn es darum geht, zu wissen, wie man bei 50 abschießen in der Schule. Und sagen wir, das Netzwerk gibt es unter Lehrpersonen ein bisschen weniger stark.
Welche Erkennungstools hat denn, du bist ja Lehrer im Kanton Zürich, hat denn der Kanton Zürich freigegeben für dich zum Brauchen?
Eben, das ist einfach das, was in dieser CopyStop-Plattform integriert ist. Ich habe das schon länger nicht mehr angeschaut. Also das ist das, aber sonst eigentlich so kommerzielle Tools kenne ich. Und das Problem ist halt immer, dass es eigentlich das Einverständnis der Eltern braucht, dass man einen Text dort anlässt. Und dass der, also zuerst müssen wir ihn völlig anonymisieren, dass eigentlich kein Rückschluss auf persönliche Daten gezogen werden. Also der Kanton Bern setzt ja die Google-Plattform ein und dort hat auch schon der Datenschützer mal gesagt, wenn Schülerinnen in dem Google Classroom irgendetwas schreiben, dann dürften sie nichts, was mit ihrer Familie zu tun hat. Und jetzt, wenn man schreibt, irgendwie einen Aufsatz schreibt und sagt, ja, im Moment geht es mir nicht so gut, mein Onkel hat eine Krebsdiagnose bekommen, dann müsste ich das jetzt alles wie aus dem Text zuerst rausnehmen, weil das natürlich persönliche Informationen sind. Und das macht das Ganze wahnsinnig mühsam. Also am einfachsten wäre, ich könnte einfach Copy-Paste oder es würde sogar in Teams, sind ja ganz viele KI-Features auch schon integriert und ich könnte einfach bei der Abgabe in Teams, also meine Schülerinnen geben alle Texte in Teams ab, ich könnte einfach dort gerade einen automatischen KI-Check durchlaufen lassen, wo die Schülerinnen auch sehen. Das wär total gut, wenn es das gäbe. Aber dort, ja, ist der Datenschutz, sagen wir, sperrt und die Frage ist ja dann immer, also im Alltag, bei 80% der Fälle, kann ich es einfach machen und es merkt es eigentlich niemand. Und bei den anderen 20%, wo die Eltern auf die Hinterbeine stehen und eine Anwältin einschaltet, dort muss ich dann wirklich schauen, dass es einfach super läuft. Und da, dann, die bestehen dann auch darauf, dass ich das tatsächlich nicht darf und dass das nicht legal ist, wenn ich ihnen, also das habe ich von Eltern schon gehört im Elterngespräch, dass sie gesagt haben, sie dürfen den Text gar nicht dort hochladen. Ohne mein Einverständnis. Und darum können sie eigentlich das auch gar nicht nachweisen. Und das also, ist natürlich so eine rechtlich schwierige Situation.
Also um das nochmal klar zu sagen, die Schüler können theoretisch jedes dahergelaufene Tool auf der Welt brauchen für ihre Arbeiten, aber ihr als Lehrer, uns in die Hände gebunden aus irgendwelchen Datenschutzgründen oder Persönlichkeitsgründen, dann das auf jetzt in dem Fall auf AI zu checken.
Ja, das ist eigentlich der rechtliche Status. Also man müsste im Prinzip so wie Eltern so ein bisschen das Formular unterschreiben, dass man ein Foto machen darf von den Schülern in der Schule und das auf die Homepage darf draufladen darf, müsste man eigentlich am Anfang des Schuljahres sagen, alles, was sie abgeben an Hausaufgaben, laden wir auf die und die KI-Tools an und ich könnte eigentlich nichts dagegen machen. Also ich habe kürzlich von einem Kollegen gelesen, dass man das eigentlich unter ein E-Mail müsste darunter schreiben heute und ich habe mir auch überlegt, das so ein bisschen eine Signatur aufzunehmen, wo steht, alles, was in dem E-Mail steht, kannst du bei jedem KI-Tool anladen, wenn du möchtest, eine automatische Antwort generieren, weil das ja tatsächlich ein bisschen unklar ist, wer die Recht hat und wie man mit dem umgeht. Und Lehrpersonen haben natürlich extrem Angst, gegen so rechtliche Normen zu verstoßen. Also ich benutze auch viele KI-Tools, um mit literarischen Werken zu arbeiten und lade dann einfach die E-Books an und lade die daran arbeiten und dann sagen sie immer, nein, das darfst du schon gar nicht, dann müsstest du zuerst den Verlag fragen, ob das überhaupt geht und so weiter. Und das steht ja teilweise auch in Büchern, dass man es nicht darf, aber das ist einfach wie schwierig mit den heutigen Mitteln zu arbeiten, wenn man sich wie so ja, sklavisch an jede von diesen Rechtsnormen haltet, weil man dann einfach extrem wenig Möglichkeiten hat.
Also die Schule, man hört es, hinkt da ein bisschen der Realität hinterher eben und man würde sich, oder ihr würdet euch wünschen, dass da beide Teile, Schüler und Lehrer, ein bisschen aufs gleiche Level aufgehoben werden von der Möglichkeit, die man haben mit KI, also von dem, was man darf. Oder dass ihr dem könnt kontern, was die Schüler halt können machen.
Ja, also es wäre extrem schön, wenn es wie einfache Tools gäbe und überschaubare Möglichkeiten, wie man die KI-Nutzung kann anzeigen und nachweisen. Das würde es viel einfacher machen, ja.
Ja, danke für den spannenden Einblick, Philipp. Hast du noch etwas, was du abschliessend möchtest erwähnen, oder?
Nein, ich glaube, das sind so gut. Die wichtigsten Punkte gewesen. Eben, es ist, also wie ja bei euch auch, es ist wahnsinnig viel, ist einfach ausprobieren, auch mit Klassen zusammen. Also ich probiere jetzt auch mit Schülerinnen gar nicht so, das gegeneinander zu haben, sondern so wie ich jetzt arbeite, ist so, wir nehmen das Tool, also ich habe jetzt im letzten Semester intensiv mit Notebook LM gearbeitet und dann sage ich, jetzt laden wir da viele Quellen nur und wir probieren zusammen aus, was das kann, was es vielleicht auch nicht kann. Also ich möchte viel mehr sie einladen, mit mir auch mitzudenken. Und ich lerne dann auch von ihnen, wie sie das einsetzen. Und so ein bisschen sagen, ich verbiete euch jetzt und ihr dürft nicht. Und dann bin ich der Polizist. Das ist gar nicht unbedingt die Rolle, die ich als Lehrer möchte haben, sondern ich möchte ja ihnen auch Mut machen, KI zu nutzen und zu verstehen, was die Technologie kann. Und wenn ich sage, die Schule ist noch so, wie sie vor 20 Jahren war und setzen die auch kein Tool ein, dann glaube ich nicht, dass das eine gute Lernerfahrung für sie ist. Weil was so Schreiben und Textproduktion anbelangt, verändert sich im Moment extrem viel. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht genau, was kompetente Schreiberinnen heute selber müssen können und was sie mit dem Tool müssen können und wo die richtige Balance ist. Und das möchte ich lieber jetzt mit Jugendlichen selber herausfinden, als einfach ihnen, also so tun, als ob ich das schon wüsste. Einfach weil ich ja ganz anders sozialisiert wurde beim Schreiben. Ich habe Schreiben ganz anders gelernt, als sie das jetzt lernen können. Und ich glaube, das muss man zusammen herausfinden und nicht irgendwie so in dem Gegeneinander.
Super, Philipp. Wir nehmen das natürlich auch noch mit und bedanken uns bei dir. Merci vielmals.
Danke fürs Gespräch, dir auch. Tschüss. Ja, wir sind zurück im Studio mit dem Beat und Bö. Wir reden, haben jetzt über Text geredet, gehen weiter zu den Bildern.
Ja, und das ist natürlich ein viel ein grösserer Bereich, denke ich, wo Anlass zu Manipulation bietet. Also eben bei einem Text geht es noch darum, auch um den Inhalt, ist er richtig, ist er falsch. Aber ein Bild, wo ja, wie der Spruch sagt, manchmal mehr als 1000 Wörter sagt, wenn man da etwas Falsches generiert und jemandem unterjubelt, kann das natürlich schlecht rauskommen. Und gerade jetzt bei uns im Journalismus, beim Blick, wo natürlich eine Unmenge an Bildern auf uns einprasseln, wo wir nachher sichten, also unsere Journalisten, und dann entscheiden, machen wir etwas oder lassen wir es oder wie machen wir es. Das muss man sich natürlich so vorstellen, wir haben wahnsinnig viele Kanäle, wo so Bilder reinkommen können, also sei es mit internationalen Agenturen, die uns da Sachen schicken, unsere Fotografen, die rausgehen und etwas fotografieren. Aber natürlich dann auch ein grosser Teil ist Lesereporter, die Sachen einschicken können, wenn sie etwas sehen, plus natürlich Social Media, die Sachen aufploppen können. Und vor allem bei letzterem Social Media und Lesereporter, dort ist natürlich die Chance da, dass mal etwas reinkommen kann, was nicht stimmt.
Ja, Bea, vielleicht kannst du mal erzählen, ihr beschäftigt euch ja eben mit Prüfung von so Bildern. Wie oft kommt da eine Anfrage rein, jetzt bei uns intern? Wer kommt denn nachher ins Rollen? Wie läuft, ich kann mir ganz generell erklären, wie läuft der Prozess ab, den ihr jetzt anbietet als Service?
Ja, also wir sind eigentlich wie fast die letzte Verteidigungslinie, dann, wenn die Leute im Newsroom selber unsicher sind. Ich muss sagen, der grösste Teil der Flut an Bildern wird bereits vom Newsdesk, von Redaktorinnen und Redaktoren, als echt oder als fake erkannt. Also bei uns landet dann wirklich so ein bisschen Zweifelsfall und das ist sehr unterschiedlich. Manchmal mehrere Fälle pro Woche, manchmal wieder einmal anderthalb Wochen nichts. Und wie gesagt, es ist nicht nur AI-Fake oder nicht. Eines der grössten Probleme nach wie vor, muss ich sagen, ist immer noch Reposts von alten Ereignissen. Obwohl die Möglichkeiten mit der AI da sind, ist eigentlich der Fall eher der, es passiert ein grosses Ereignis auf der Welt, ob es ein Flugzeugabsturz ist oder sonst etwas. Und augenblicklich sind Social-Media-Kanäle voll mit Bildern. Ein paar davon sind vom Ereignis und ein paar sind von Leuten, die sich wichtig machen wollen und irgendetwas aus dem Kontext gerissen haben, als nochmal neu postet. Wir gehen eigentlich dann dort meistens genau gleich vor, natürlich beim Checken.
Eben, und die Leute, die das verbreiten, das kann verschiedene Absichten haben oder verschiedene Hintergründe. Das muss ja nicht zwingend böswillig sein. Das kann auch Wir unterscheiden dann quasi unter Desinformation oder Misinformation, mhm. ob man jetzt etwas absichtlich verbreitet oder ob man es einfach verbreitet, weil man es vielleicht auch schon irgendwo gesehen hat und es dann irgendwie repostet und der Meinung ist, ja, das ist so, obwohl es halt dann gar nicht stimmt.
Ja, wobei meistens jemand, der Erste an der Kette, mhm. oder, der macht es ja dann schon bewusst. Ja. Also der nimmt ja dann ein Bild, wo er weiss, dass schon länger rum ist und repostet es. Und nachher kommt dann, und das macht dann manchmal die Abklärung auch schwieriger, oder? Also das gibt dann augenblicklich die Schwette von Reposts rund um die Welt und wir sind dann manchmal mit hunderten, tausenden, zehntausenden Versionen vom gleichen Post konfrontiert und eine von den Aufgaben ist dann sogar möglichst zurück zum Ursprung kommen, weil manchmal sind es dann Bildschirmfotografien oder wo, dass man es einfach abklippt, die Qualität wird immer schlechter. Wir wollen so nahe wie möglich zurückgehen an die Originalquellen. Das ist häufig einer von den ersten Schritten, die man dann macht.
Also ein Beispiel von so, nicht AI-Fakes, sondern von Repost, wo mir geblieben ist, ist ganz zum Anfang vom Gaza-Konflikt gewesen, jetzt Israel-Gaza. Da ist auf einmal ein Bild umgegangen von toten Kindern, also ein ganz schlimmes Bild. Kinderleichen nebeneinander eingewickelt, die weiße Tücher und so. Und es ist dann umgegangen mit «Hey, schau mal, was Israel da macht im Gazastreifen». Hat sich dann aber herausgestellt, es ist ein Bild aus dem Syrien-Krieg. Mutmaßlich der Assad dahinter. Eben, es sind aber so oft tut so ein Narrativ sozusagen oder Erwartungshaltung erfüllen. Man denkt schon, etwas ist los, da kommt ein Bild und dann irgendwie muss man einfach schauen, dass die Alarmglocken im Kopf nicht ruhig sind, weil man denkt, ah klar, ich habe gehört, da läuft irgendetwas, jetzt kommt ein Bild rein. Das wird schon das sein, sondern dass man auch dann kritisch bleibt, auch wenn man eben das ein bisschen auf sozusagen auf fruchtbaren Boden stößt, weil man schon denkt, da kommt jetzt sich dann mal ein Bild von irgendwie dem Thema rein.
Und ich meine, da ist der ganz einfache erste Schritt, wo auch alle Leute die Hause privat machen können. Und wo ich wirklich auch empfehle, dass man das mal macht, wenn man skeptisch ist, in so einem Fall ist Bildrückwärtssuche. Bei Google, Bing, Tinai etc., wie all die Suchmaschinen kennen, wo ich ein Bild aufladen kann, suchen, ist das schon mal gepostet worden früher. Und das erschlägt schnell schon mal 70-80%. Manchmal sogar bei AI-generierten Bildern, oder, wo basieren auf etwas, wo genug ähnlich ist. Also wenn ich einen Hintergrund nehme von einem realen Bild, manchmal findet die Suchmaschine sogar das, wenn ein neuer Vordergrund eingepflanzt worden ist.
Wie gut findest du die Rückwärtssuche? Also es funktioniert dann meistens eher so ein bisschen bei berühmteren Fällen, also wenn man es natürlich dann sehr irgendwie lokal, also das Bild muss ja vorhanden sein,
ja.
Auf Google,
ja.
Das Original,
ja.
Also muss schon mal irgendwie mal neu publiziert sein.
Was bei solchen nachrichtenwertigen Bildern halt häufig schon der Fall, ja. Ist, oder? Also der Case, den du jetzt erzählt hast, das ist so, ja.
Meine Erfahrung ist, dass ja gerade Google hat sich recht verändert, also wenn man vielleicht etwas hochlässt, dann ist es schnell dann fokussiert mit Google Lens auf irgendein Produkt und findet so, ah, möchtest du gerne das T-Shirt kaufen? Mhm. Nein, ich will schauen, ob es das Bild schon irgendwo gibt. Ich möchte nicht das T-Shirt kaufen. Ich glaube, dort ist mittlerweile, hat's schon, Tinai finde ich besser. Es gibt da zum Beispiel so Plugins, wo kannst mit einem Klick dann irgendwie grad so die komplette Bandbreite eben mit Baidu und Yandex noch in Russland irgendwie abgrasen mit einem Klick und dann macht es da irgendwie 12 Browser-Tabs auf und schaut alle Stockbilder durch etc. etc. Aber ja, ich glaube, Tinai kennen immer noch nicht alle.
Nein, wobei ich muss im Fall jetzt sagen, also ich meine, Tinai habe ich einfach den Eindruck, der Index ist vielleicht sind dann die Resultate manchmal besser, ja, aber der Index ist so kleiner. Viel kleiner, ja. Und besonders auch ihren Bot scheint einfach zu langsam zu scrollen, das Netz, also abzusuchen. Also das heisst, besonders aktuelle Sachen finde ich dann meistens in Tinai nicht. Mhm. Aber unbedingt, also wenn man es richtig machen, das machen wir auch, dann ist quasi nicht Reverse Image Search auf einem von den Diensten und dann gut ist, sondern einfach möglichst alle. Und das, was du gesagt hast, also wenn ich noch russische und chinesische Suchmaschinen bei du brauche. Und Bing übrigens von Microsoft bei Reverse Image Search, guter Tipp. Manchmal ist der Einzige, der etwas findet, wo die anderen nicht. Selten gehe ich auf Bing, aber für Reverse Image Search definitiv immer auch drin. Hat man schon ein paar Mal nicht das Leben gerettet, aber einen Fall gelöst, den ich sonst nicht gefunden hätte. Sogar gespiegelte Bilder gefunden, die Google dann zum Teil nicht findet, etc.
Jetzt sage ich mal, gehen wir schnell einen Schritt zurück. Vielleicht schnell noch, wie das, möchte ich erklären, wie das so ein bisschen läuft, wenn beim Blick Bilder reinkommen. Das müssen wir zum Teil auch manchmal Leser enttäuschen, die uns irgendetwas schicken und dann sind sie enttäuscht, dass wir das nicht gerade innerhalb von 5 Minuten publizieren. Also, zuerst einmal, alle Journalisten, nicht nur mein Blick, haben noch keinen gefunden, wo falsche Informationen verbreiten. Meistens sind es ein Fehler, der passiert. Also man tut eigentlich immer Sachen prüfen, sei es jetzt Bilder oder Hinweise, die reinkommen oder wie auch immer. Und das ist unter anderem das Zwei-Quellen-Prinzip. Also wenn irgendjemand etwas erzählt, dann versucht man das irgendwie auf einer anderen Seite nachzuchecken. Also sei es bei der Polizei, bei offiziellen Behörden, bei Leuten, die vielleicht vor Ort sind. Und in Sachen Bilder, eben da gibt es natürlich ein wahnsinniges breites Spektrum von Sachen, die man anschauen muss. Also zuerst mal natürlich von Plausibilität, aus welcher Quelle kommt es. Eben kann es sein und wenn es dann, dann darum geht, das ist ein mega spektakuläres Bild, das jetzt da vielleicht durch einen Leser reinkommt oder von Social Media, da will man ja meistens zuerst sein, jeder Journalist oder jede Zeitung will dann zuerst sein, wenn irgendeine coole Story kommt und dann muss man eben gerade dann nicht Sicherungen durchbrennt, dass man halt trotzdem schaut, ist etwas echt oder nicht. Eben du, Beat, du kommst meistens nachgelagert dran. Zuerst versuchen wir mal, mit gesundem Menschenverstand herauszufinden, ob etwas echt ist oder nicht. Also wir läuten praktisch immer am Leser an, wenn er etwas einschickt, dann noch ein bisschen mit ihm reden, wie ist das entstanden oder hast du noch ein paar Quotes mehr dazu. Gibt auch Tools, wo man nachher darüber reden. Und erst wenn wir dann immer noch nicht sicher sind, eben gehen wir zum Beispiel da, wir haben das Lexion gemacht, wo eben Media Intelligence heisst, wo ich euer Team dann das anschaut. Und wenn wir dann am Schluss immer noch unsicher sind, das ist vielleicht fake oder nicht, dann verzichten wir schweren Herzens dann auf Publikation, wir wollen schon sicher sein. Ein Beispiel, das sehr schwierig war, weil es eben auch den Narrativ bedient hat und ein bisschen um ist. Es hat vor ein paar Monaten oder vielleicht schon ein Jahr in der Türkei eine Demonstration gegeben. Und dann hat es einen Mensch gehabt, der in einem Pikachu-Kostüm umgekannt ist an dieser Demonstration. Und von dem hat es ein Bild gegeben, ein bisschen schummriges Handybild, aber das hat gestimmt, das war so gewesen. Und die Leute, ich glaube, gerade dort, wo da die ersten Sora und die ersten Video-Engines rausgekommen sind von OpenAI, dann haben sie zweimal so die Demo nachgestellt und der Pikachu ist dann zweimal rumgerannt und in viel besserer Qualität, lustigerweise, als auf dem Foto. Und so als, ja, wenn du im Newsfluss drin bist, am Desk vielleicht und da gewisse Sachen sichtest, es hat sehr real ausgesehen. Und eben weil es ein Teil hat gestimmt, es hat wirklich den Pikachu an dieser Demo gegeben, aber es ist einfach, das Video ist dann fake gewesen. Und das ist dann sind wir schon sehr im schwierigen Teil von der Fake-News-Erkennung.
Gell, anderes Beispiel jetzt mit dem Kirk-Mörder. Auch Leute, die gut meinend versucht haben, zu helfen, nehme ich an, wo die ersten Fahndungsfotos noch rausgekommen sind vom Mörder. Mit Sonnenbrillen und Dächlikappen haben die Leute mit AI angefangen, bessere Varianten von dem Shot zu generieren, damit man eher die Chance hat, den Täter zu fassen. Was natürlich eine komplette Fehlüberlegung ist, weil ich meine, dort zwingen wir ja die AI dazu, zu halluzinieren und quasi zu erfinden, wie die Person könnte ausgesehen haben unter der dunklen Sonnenbrille. Das sieht auch sehr realistisch aus, hat aber dann natürlich überhaupt nichts zu tun mit der realen Person. Oder es ist einfach Glück.
Ja, das ist mir auch aufgefallen dort, vor allem natürlich auf Twitter, X ist das dann umgegangen. Eben, das Originalbild, das FBI ausgegeben hat, war relativ pixelig, ja. So überwachungskameramässig. Auf einmal sind dann so ganz klare Bilder von ihm zirkuliert. Das sind die AI-Upscaler, die du kannst brauchen. Also wenn du ein kleines Bild hast, je nachdem, Auch dort, das Tool ist für gewisse Sachen durchaus nützlich, dann tut es einfach das Bild grösser machen, es ist schärfer, man kann es besser brauchen, aber eben gerade in dem Fall, wenn es darum geht, irgendwie ein Fahndungsbild da zu enhancen, das ist nicht so wie in CIS, da, der Serie, genau. Wo man einfach sagt, Enhance, Zoom, irgendwie, und dann wird es immer grösser und immer schärfer und alles ist cool, sondern...
Dann plötzlich kann man so ein License Plate lesen,
genau, und
17
man kann
Kilometer entfernt.
In den Reflexionen von deinem Auge noch sogar. Und das geht natürlich nicht, eben, und dann geht es natürlich auch darum, eben, es ist so, ein Teil von diesen Bildern sind richtig, ein Teil von diesen Bildern sind falsch. Und was machst du als Journalist oder als Mensch, wo das will checken? Es ist auch nicht einmal mit schlechter Absicht gemacht worden dort, eben von diesen Leuten, wie du sagst, sondern sie haben ja wollen helfen. Aber es ist natürlich dann trotzdem kontraproduktiv.
Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir ein Beispiel, gell, wo die Redaktion oder auch Leserreporter, wir haben die letzte zum Trump-Ansprache, er postet ja Fakes auch, ohne darauf zu achten.
Ohne
Scham und ohne grösseres Verständnis, würde ich jetzt mal irgendwie so zu behaupten, von den Konsequenzen. Aber das heisst, es kommen jetzt auch Leute, die echte Videos melden, oder weil sie einer Ansprache, die aufgenommen worden ist, einen Schnitt drin gehabt hat, wo wir aber das Video sonst als echt identifiziert haben. Das heisst, das ist ein Sonderproblem, dass die Leute auch gewissen Aufnahmen nicht mehr trauen. Auch unsere Redaktion hat schon potenziell gute Geschichten weggerührt, weil sie das Gefühl hatten, das ist ein Fake-Video.
Also
war aber am Schluss echt. Das ist ein älteres Beispiel, das du jetzt im Kopf hast.
Absolut, das ist uns natürlich geblieben, weil wir das natürlich auch bei jeder Schulung nehmen. Das war ein sehr spektakulärer Unfall in Dubai, glaube ich. Jedenfalls irgendwo an einem arabischen Strand. Eben arabisch aussehender Mensch mit so einem weißen Gewand ist in einem Jeep-ähnlichen Gefährt über den Strand braust, also so halb durchs Wasser. Und der hat es dann überschlagen, das Auto. Und der Mensch ist dann ganz spektakulär rausgespickt aus dem Fenster in die Luft, ein paar Meter, abgetatscht ins Wasser und eben ganz unverletzt rumgelaufen. Und das Video ist viral gegangen vor ein paar Monaten. Und viele haben gemeint, bei uns ist es Fake und man hat es nicht gemacht.
Der Fall ist auch bei euch auf den Tisch gelegen. Vielleicht kannst du mir einen kurzen Abriss geben, wie ihr dran angegangen seid, um das zu verifizieren. Oder möchtest du noch etwas anderes sagen?
Ja, also effektiv ist der nicht real auf dem Tisch gelegen, sondern der ist im Rahmen von einem internen Kurs, den wir gegeben haben, aufgetaucht. Okay. Also
fair enough. Dort habe ich dich erklären. Genau.
Genau. Und darum sind wir dann wirklich auch relativ weit gegangen, um zu zeigen, was für Möglichkeiten das man hat. Die extremeren sind dann wirklich, dass man Audio und Video miteinander abgleicht und zum Beispiel die Verzögerung vom Schall berechnet, wo die Distanz hat zwischen Kamera und dem aufgenommenen Ort. Und das hat zu 100% zu der realen Situation passt. Etwas, was häufig Leute verpassen, wenn sie Fake-Videos machen, oder? Dass die Explosion augenblicklich muss zu hören sein und man vergisst, wie beim Blitz und Donner, dass es ja eine Weile geht, bis der Schall dort ist. Die Physik vom Flugweg von dieser Person, die aus dem Auto rausgespickt worden ist, haben wir nachvollzogen, berechnet, absolut gestimmt. Und dann natürlich die ganz generische Checks, was sind Quellen, gute Hinweise dort, das sind alles Accounts gewesen, die es zuerst gepostet haben, bevor es viral gegangen ist, wo lokal gewesen sind, Leute, die dort ein Leben haben, wo man klar aus ihren Accounts sieht, eine Geschichte, die viele Jahre zurückgeht, an dem Ort und darum real sind. Noch viel weitere Checks, aber
eben, also ihr habt auch noch, oder du hast dann erklärt, eben Google Maps oder andere Map-Dienste, dass man dort Location anschauen kann, ja. Sonnenstand.
Ja. Hat da nicht so viel Sonne gehabt, aber ja. das beachtet man selbstverständlich.
Also wir haben quasi den Ort verifiziert, ihr habt den Zeitpunkt vom Posting verifiziert, haben wir an den Zeitpunkt, wo das Video aufgenommen worden ist, können verifizieren? Oder ist da...
Der allererste Post ist dort wieder gelöscht worden. Also das ist eines, wo wir bis zur Quelle haben können zurückverfolgen. Und dort war jemand, der gesagt hat, ich habe beim Hundespaziergang habe ich das aufgenommen. Und es war wirklich eine Zeit gewesen, am frühen Morgen, wo auch Daten zugepasst hat. Hat übrigens dann auch ein Bild gegeben, erst einen Tag später, vom Auto, das aus dem Meer geborgen worden ist von der Feuerwehr. Und die Schäden haben, exakt zum Aufschlag passt. Oder also bis zu den kleinsten Bühlen. Wenn man etwas wirklich verifizieren will, das ist jetzt nicht so eine super relevante Geschichte, aber ein gutes Beispiel gewesen, wie man auch Physik, Schattensmodelle etc. Konsistenz über alles zusammen rein kann aufeinander abstimmen und so dann entscheiden, okay, das scheint mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit recht zu sein.
Also eben, ich meine, logischerweise, wenn der Unfall oder das Video in der Schweiz passiert wäre oder so, hätte man natürlich auch jemanden können schicken. Das ist eben, also ein Reporter, das ist natürlich eben da irgendwo auf der arabischen Halbinsel passiert und da kann man natürlich nicht für jedes virale Video jemanden hinschicken und darum ist man angewiesen auf Sekundärquellen. Man kann dann auch nicht immer anrufen, wie man es in der Schweiz oder in Europa kann, wenn man ein bisschen weiss, wer könnte in der Nähe sein. Eben, und dann haben wir sich da dann auf andere Medien eben haben wir gesehen, die haben auch darüber berichtet mit anderen Blickwinkeln, also anderen Fotos aus anderen Winkeln und so. Und dann ist das nachher eben rausgekommen, das ist ein 100% echtes Video gewesen. Ist natürlich eben, du sagst, ein Aufwand, wo man nicht bei jedem Video kann treiben. Das ist jetzt auch nicht journalistisch so wichtig gewesen, dass man das unbedingt hätte machen müssen. Wir haben das dann dort entschieden, das nicht zu machen. Oder die da gerade Dienst gehabt haben. Aber natürlich, wenn es ein bisschen um ernstere Inhalt geht oder um wichtigere Sachen, dann kann man das durchaus natürlich den Aufwand und dann lohnt es sich natürlich auch.
Also muss man auch. Und Beispiele jetzt aus der Region, wo wir recherchiert haben, sind gewesen nach dem Messerstechervorfall in Zürich mit der Nähe von dieser Synagoge und bei den sexuellen Aktivitäten auf der Werdinsel. Das sind Fälle gewesen, wo wir wirklich auch Videos haben müssen verifizieren und können verifizieren.
Vielleicht kannst du einfach mal noch kurz sagen, wie lang geht so etwas? Was ist jetzt vielleicht bei dem Beispiel mit dem Autounfall, was ist dort der Zeitaufwand gewesen für die doch sehr gross angelegte Überprüfung?
Das war im Rahmen von dem Kurs gewesen. Ich habe mehrmals on und off dran geschafft und der Raffi in meinem Team, wo der Geolocation-König ist bei uns, hat auch noch mitgeschafft. Da stecken einige Stunden drin. Plus dann halt vielleicht auch nochmal einen Tag Pause, wo das Hirn nicht darüber nachdenken kann, was wäre nochmal etwas, was ich eben im Physikbereich könnte verifizieren könnte. Nein, das kann man nicht machen für eine schnelle News, oder? Und das ist übrigens auch natürlich die Situation, wo es die Redaktion am ehesten braucht. Und das ist auch sehr anspruchsvoll, eben bei einem grossen, häufig Schadensereignis, Unfall, Katastrophen, wo relevant sind, Flugzeugabsturz in Indien von nicht allzu langer Zeit, wo auch sofort Social Media voll ist mit Videos. Und dort wird die Redaktion ja dann natürlich sehr schnell antworten. Und dort kann man dann natürlich nicht immer gleich tief gehen, sagt dann vielleicht einfach mal schnell, okay, nehmt das lieber nicht, da sind wir ziemlich sicher. Oder eine Möglichkeit ist auch, dass man darauf schaut, wenn ein lokales Medium, das vertrauenswürdig ist, das schon verifiziert hat, dann gibt man die als Quellenangabe an. Dann tut man quasi die Arbeit auslagern zwischen den verschiedenen Medien.
Eben, dass der Beat und sein Team nicht geflutet werden von Anfragen, versuchen natürlich das vorher schon ein bisschen abzufangen. Natürlich, dass unsere Journalisten auch Tools zur Verfügung haben, um Bilder und Videos zu checken. Das Gleiche, was man vorher bei Text beredet hat, ist da eben noch viel wichtiger, weil da geht es um manchmal Wahrheiten, die gewisse Leute kreieren mit Fake-Bildern. Fake News hat es schon immer gegeben. Man hat beim Photoshop etwas können machen. Mit AI ist einfach viel einfacher und jetzt das herstellen. Wir testen immer wieder Tools. Beat, ganz generell, sind die brauchbar oder nicht?
Leider bis jetzt durchs Band immer schwierig. Also mehr als einfach als ersten Hinweis brauchen wir die nicht. Und manchmal tun wir uns sogar bewusst enthalten, dass wir nicht schon in eine falsche Richtung gelenkt werden. Oder wenn du schon an die Recherchen herangehst und das hat dir ein Tool gesagt, 80% Wahrscheinlichkeit echt, dann bist du einfach schon ein bisschen voreingenommen. Ja. Dann hast du unter Umständen schon eine falsche These. Wir versuchen, die dazu zu nehmen. Sehr schön, wenn es wieder besser funktionieren. Es gibt das eine oder andere und vermutlich kannst du fast mehr sagen dazu, den Bö. Ich habe zum Teil schon fast wieder vergessen von den Einzelnen, die wir alle ausprobiert haben. Es gibt mal solche, die recht gut sind, aber sie sind gut bei komplett AI-generierten Bildern, die unverändert sind, wo man im Moment häufig auch noch mit einem Blick merkt, dass sie AI sind. Und ich mache dann auch noch die typischen Experimente, oder? Viele von den Videos, die wir in der Realität sehen, sind in wirklich schlechter Qualität, bis hin zum Fall, dass irgendjemand mit dem eigenen Handy etwas von einem anderen Bildschirm abgefilmt hat. Und spätestens, wenn ich das mache mit einem AI-generierten Bild, dann gehen die meisten von diesen Tools wirklich auf die Schnauze. Also sprich, dann sagen sie, nein, das ist ein echtes Video. Und ist dann auch eine lustige philosophische Frage, ist es ein echtes Video von einer Bildschirmaufnahme oder ist das dahinter AI? Und auch dort, ich komme eine Prozentzahl über, was mir schwierig macht, die Antwort überhaupt zu interpretieren.
Genau, also eigentlich suchen wir ja ein Tool, das eben mit grüner und roter Ampel sagt, an einem Journalist, der sich jetzt vielleicht nicht eben extrem mit dem Thema beschäftigt hat, hey, das Bild ist gut oder nicht. Eben, und so ein Tool haben wir wirklich auch noch nicht gefunden. Es ist wie auch bei, wahrscheinlich funktioniert es dort im Textbereich wirklich besser mit Erkennung als im Bildbereich. Weil eben, es ist, die Tools sind nicht mehr für mich als ein Indiz in einer Kette, wo eben dann auch normales Recherchieren mit Telefon oder hingehen oder wie auch immer oder eben dann andere Quellen abchecken sind. Also dort kann es etwas sein, aber es ist nicht etwas, wo man kann an irgendwelche Menschen abgeben, die da nicht so Erfahrung haben und dann einfach dann sagen, ja, das Tool hat ja grün gesagt, also kann ich es nehmen, dann ist alles gut. Das habe ich nicht herausgefunden. Und wir testen immer wieder so Tools. Es kommen auch immer wieder Leute an uns an und sagen, hey, wir haben da etwas entwickelt. Und du sagst es, die müssen wir dann meistens enttäuschen. Also eines von diesen Tools, wo wir uns ein bisschen mehr versprochen haben davon, ist Reality Defender. Mhm. Da ist auch am Anfang Microsoft dahinter gesteckt, das ist eine US-Firma. Aber auch dort, eben der Zufallsfaktor ist ein bisschen Ding gewesen, halt, oder, von 10 Bildern, wenn es dann dort nur 8 erkennt, ist dann eben, das langt dann irgendwie wie nicht. Und es hat dann auch so Fälle gegeben, da hat es, das Video, wo wir vorher darüber geredet haben, vom Auto, das hat er nicht als eingestuft, aber es hat dann so Sachen gegeben, wie, hat ein Kollege von uns so eine Flaschenpost aufgeladen, aber die Flasche ist, nicht im Wasser eigentlich Ding gewesen, sondern es ist sowieso auf dem Wasser gestanden, also nur so zu ein paar Prozent eingesunken, also völlig unrealistisch, das kann gar nicht so sein physikalisch. Und das hat er dann wie durchgelassen. Auf der anderen Seite hat er ein echtes Foto von Trump und Epstein, wo in den 80er, 90er Jahren geschossen wurde, ist dann wieder als AI eingestuft. Eben, und wenn du die Zufälligkeit hast, dann, blöd gesagt, kannst du genauso gut kein Tool nutzen und das irgendwie anders herausfinden. Beziehungsweise, es muss dann eben ein Team das machen, wo sich wirklich mit dem befasst. Und dann kann es wahrscheinlich eine Aussage, da kann man mit so einer Aussage umgehen.
Mhm. Also, ich hätte einen sehr starken Wunsch an die Leute, die diese Tools entwickeln, und das wäre mehr Transparenz, wie ein Tool zu dem Schluss kommt. Und weil sie hätten eine ganz grosse Berechtigung, die schauen auf etwas ganz anderes, als wir schauen. Oder? Also du hast jetzt das Beispiel gebracht mit der Physik. Das ist etwas, wo man zum Teil übrigens jetzt kann normale Chatbots nutzen, die multimedial funktionieren. Also die entdecken manchmal. Die Reasoning-Modelle würden das etwas entdecken. Braucht man das meistens nicht, weil man es als Mensch selber sieht. Aber die anderen Detektoren, die schauen wirklich Feinheiten an in den Bilddaten. Ich will jetzt nicht zu tief ins Technische hineingehen, aber Artefakte, weil ich daraus entstehen, wie die AI das Bild generiert hat, aus einem Rauschen raus. Und die spüren wie statistische Muster in den einzelnen Pixeln, die typisch sind für einzelne Modelle. Das ist natürlich etwas, was ich mit bloßem Auge nicht sehe. Von dem her hätten solche Tools eine sehr grosse Berechtigung als ein weiterer Schritt in der Verifikation. Dann sind aber wirklich nur die hilfreich, die dann auch zum Beispiel sagen, von welchem Modell habe ich wie viel Prozent entdeckt, oder? Und nicht einfach so eine generische Aussage machen.
Ich habe das Gefühl, das Problem ist auch einfach ein grundlegendes, dass die Firmen halt, die keine Modelle anbietet, wo man so Inhalte kann quasi kreieren, dass die dann oft nicht unbedingt gewillt sind, sich hinter Türen schauen zu lassen, auch, wie das genau funktioniert. Oder? Es ist auch sehr eine Blackbox, es sind proprietäre Systeme, es sind geschlossene Zyklen vielleicht. Und wahrscheinlich das Detail mit der KI-Erkennung wahrscheinlich sehr viel weniger lukrativ ist als Detail mit der KI-Erzeugung.
Das ist möglich. Wird sich aber vielleicht dann irgendwann mal noch ändern. Also ich glaube jetzt gerade der Reality Defender, der ist ja vor allem nicht in unserem Use Case gewesen, sondern wo wir auch gemerkt haben beim Testen, ist, dass er durchaus nicht schlecht ist bei Aufnahmen von Videocalls, wenn ein Gesicht dort gefaked worden ist. Und das ist, glaube ich, auch ihre Zielgruppe, mehr Business für Verifikation von Videochats etc. Das ist vielleicht ein Ort, wo die Firma eher halt, das Geld sieht in der Verifikation, oder zum Betrugsfall verhindern und weniger jetzt die journalistische Recherche. Es ist ja aber schon so, also ich meine, wir müssen ja vielleicht auch über Wasserzeichen und so reden, wo gewisse AI-Firmen wollen einbauen in ihre Bilder, eingebaut haben. Allen voran Google, du bist jetzt, glaube ich, sogar bei Google selber mal gewesen und hast geschaut, was sie dort produzieren.
Genau. Und zwar, dass die Technik heisst Synth-ID, also synthetische ID. Und das ist eben ein digitales Wasserzeichen, wo Google in seinen AI-generierten Content einbaut. Und zwar Text, Audio, Video und Bild.
Mhm.
Und das muss ich sagen, ich habe dort das Tool ist leider, muss man sagen, noch nicht öffentlich verfügbar. Es gibt zwar Wartelisten, wo man nicht wirklich drankommt, aber ich konnte zu Google gehen und bin dort freigeschaltet worden. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und das habe ich vor ein paar Monaten können ausprobieren. Und dort habe ich so gedacht, ja gut, ich meine, was bringt das, wenn Google, Google-Content erkennen, aber die meisten machen ja Bilder mit ChatGPT und so. Mittlerweile hat Google das eher aufgeholt, also sei es jetzt VO3 oder Nanobanana, das Bildmodell, das wirklich sehr gut ist und dann natürlich für Missbrauch verwendet werden, weil man kann so kleine Details an Bilder ganz easy ändern. Und das funktioniert überraschend gut. Das geht so, also es ist ein ganz einfaches Tool, wo man dann halt eben seine Audio, Video oder Bilddatei reinladet. Text kann man noch nicht ausprobieren, das kommt noch. Und dann gibt es mal so eine Generaleinschätzung, das heisst zuerst so, es ist mit Google AI gemacht worden oder nicht. Also, das heisst ja nicht. Also wenn es heisst, es ist nicht mit Google AI gemacht worden, kann es irgendeine andere AI sein. Aber wenn es jetzt eine Google AI ist, dann kann man dann weiter klicken, die Bilder zum Beispiel, und dann zeigt es einem mit so blauen Quadrötchen an, Flächen, wo Google sagt, die Bereiche sind verändert worden mit KI wahrscheinlich und da weniger. Und das funktioniert wirklich super, bis jetzt bei all meinen Tests. Es funktioniert sogar dann, wenn ich ein KI-generiertes Bild auf dem Bildschirm habe, das mit dem Handy abfotole, so ein bisschen mit einem komischen Winkel und irgendwie jemandem schicken. Und der kann es dann sogar überprüfen. Und das ist ein Event in London bei Google. Und ich habe natürlich dann die verantwortlichen Ingenieure gefragt, hey, das ist ja super. Wieso können sie denn so etwas nicht machen? Für alle AI-Bilder. Und dann haben sie gesagt, ja, die werden immer besser, also das können wir nicht. Also eben selbst Google mit all dem technischen Background, das sie haben.
Gut, aber der Unterschied ist ja da, dass Google extra etwas in diesen Bildern versteckt. Das ist Kollaboration vom Generator, von der AI-Bilder.
Richtig, oder sie verstecken Daten, die
man kann erkennen.
Genau, es funktioniert nicht eigentlich der Check nachher, wenn es da ist, sondern es muss wie schon von Anfang an eingebaut sein
in der Erzeugung.
Und dann geht's. Und ich finde es eigentlich nicht ein schlechter, oder ich finde es sogar ein sehr guter Ansatz, wo es, glaube ich, so wie es mir ist, bei den anderen Firmen, Midjourney, ChatGPT, wo auch immer, noch nicht in dieser Art geht.
Ja, mein sinnvoll wäre es so natürlich, wenn es eine offene Schnittstelle wäre, wo alle könnten nutzen, oder? Aber ich glaube, da ist nicht in Planung, wenn ich da richtig in Erinnerung kann, weil es auch einfach, ich glaube, sie können es vielleicht da gar nicht öffnen, weil es nachher ja auch würdet verraten, wie das funktioniert? Oder?
Gut, eigentlich, also ich meine, das ist jetzt, ich habe in der alten Zeit noch ein bisschen IT-Background, oder? Und da muss ich sagen, das System muss auch verheben, wenn man die Funktion offenlegt. Oder? Weil sonst redet man von sogenannter Security through Obscurity und das ist etwas, was nie funktioniert auf dieser Welt, wenn ich versuche, funktionsweise zu verdecken. Und es geht eigentlich nur darum, dass einfach alle müssen freiwillig mitmachen, wo AI-Bildgeneratoren und Videogeneratoren zur Verfügung stellen, die Daten einbinden und ich kann es checken. Das heißt, der grösste Schaden, der ja eigentlich könnte sein, ist, dass wenn der Algorithmus offen ist, dass jemand auch kann den drüber legen über ein nicht AI-generiertes Bild und das wird dann nachher als AI-Bild generiert, was ja eigentlich die sichere Seite vom Fehlschlag ist dann. Und ich weiß nicht, wenn ich, wie ich habe das Gefühl, oder Google macht das sicher auch in meiner Interpretation präventiv, weil man davon ausgeht, dass Regulatorien kommen, die solche Wasserzeichen werden verlangen. Und ich bin fast sicher, das wird auch je länger, je stärker ein politisches Thema. Und dann müssen alle so etwas machen, ob es dann ein offener Standard ist oder ob es 5 verschiedene Standards gibt. Und ich kann das checken. Es löst uns, glaube ich, das Problem nicht beim Fact-Checking, weil genau was du gesagt hast, Bö, oder? Ich meine, es ist freiwillig, also vielleicht ist es dann gesetzlich verlangt, aber es kann niemand verhindern, dass ich eine AI einsetze, die das Feature nicht hat. Und wir haben schon jetzt ganz viele Open-Source-Modelle, die ich kann abladen kann, die das nicht drin haben, die ich kann verändern kann. Wan Quan von Alibaba aus China. Und wenn man die mal abgeladen hat, hat man die zur Verfügung. Das heisst, die kann ich auch in 5 Jahren nutzen, ohne die Wasserzeichen. Das heisst, wir müssen immer damit rechnen, dass gefakte Bilder auftauchen, wo solche Wasserzeichen nicht drin sind.
Eben, und wenn wir von Wasserzeichen reden, meine ich nicht zum Beispiel jetzt bei Nano Banana das kleine Gemini-Zeichen. Unten rechts im Bild, das kann ich mit dem Photoshop wegcroppen. Es funktioniert dann immer noch. Also zum Beispiel bei Synth-ID bei diesen Bildern, also auch wenn ich dann das Bild eben ein bisschen anschneiden oder so, funktioniert es immer noch bis zu einer gewissen Größe. Also wenn ich dann nur noch irgendeinen Zentimeter Ausschnitt habe, dann nicht mehr. Also und wie das Wasserzeichen genau eingebettet ist, das weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich im Bild drin. Und ich habe natürlich dort Google auch gefragt, eben, wenn das jetzt lizenzieren, andere Anbieter, und dort haben sie mal Nein gesagt. Eben, das Synth-ID ist ja noch nicht mal von Google draussen. Ich glaube, sie sind sich wahrscheinlich noch nicht so sicher, dass das wirklich gut funktioniert. Ich finde, es funktioniert bei den Sachen, die ich testet habe, gut. Es würde mir aber schon lange, wenn die grossen Chatbot- oder Bildanbieter, eben mit Journey und so und ChatGPT, das auch einbauen, mit ihrer Technik vielleicht, und am Schluss gibt es dann irgendein ein Generaltool, wo alle die Techniken reinlaufen, wo man dann das kann erkennen kann, weil da haben wir schon mal so die grossen Massen, vielleicht eben von so in den Hobbybasteln haben wir dann mal abgefangen, und aber klar, wenn natürlich einer will etwas fälschen mit dem richtigen Aufwand und dem richtigen Modell, wird es in Zukunft möglich sein.
Aber ja, darum bin ich da effektiv ein bisschen skeptisch. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Tool habe, wo mir 90% von den eher harmlosen Sachen erkennt, und dann bei den Leuten, die wirklich manipulieren wollen, ob staatliche Stellen sind oder andere Interessen, ist es, versagen die Tools und das stumpft die Leute noch viel mehr ab. Also es gibt dann wirklich irgendwie die Sicherheit, okay, das Tool sagt, das ist grün, ist gut, ist real. Ich habe das Gefühl, die Gefahr wird fast noch grösser. Ich verstehe, dass das vermutlich auch Politik wird sagen, eben, wir brauchen solche Kennzeichnungen. Ob es den realen Nutzen dann wirklich bringt, ist für mich ein bisschen fraglich.
Darf ich mal eine kleine philosophische Frage an euch stellen?
Bitte.
Wie reagiert ihr heutzutage, wenn ihr ein Bild oder ein Video im Internet seht? Also nicht einmal crazy, aber gehen da andere Mechanismen ab in eurem Kopf als früher?
Absolut, ja. Ja, einfach, der Einstieg ist viel niederschwelliger geworden. Oder? Und ich würde jetzt mal behaupten, da geht auch nicht nur mir so. Also ein Beispiel, das ich jetzt auch noch hatte, ist, irgendwie Ende Juli ist mal irgendwie mein ganzer Instagram-Feed voll mit irgendwelchen Häsli, die auf einem Trampolin rumgumpen. Mega herziges Video.
Das hat sicher gestimmt.
Und dann im ersten Moment denkst du so, jö, das ist aber noch süß. Und dann merkst du so, Moment mal, es gibt zwei Häsli, die morphen ineinander rein und das Eis ist nachher dann plötzlich weg. Und ganz abgesehen davon, dass wenn man ein bisschen länger überlegen würde, Hasen wahrscheinlich nie in einem Rudel würden aufs Trampolin rumgumpen und vor allem, wie sind sie dort raufgekommen? Also das Trampolin war irgendwie zwei Meter am Boden gewesen. Aber ein Haufen Leute haben da nicht kapiert. Also man hat es gesehen in den Kommentaren, es hat Millionen Views gehabt, es ist auch x-fach geshared worden.
Mit was ist das gemacht worden?
Ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war Veo gewesen. Es kommt, und dort finde ich aber, dort ist aber genau auch der springende Punkt, eigentlich kommt es gar nicht darauf an, mit was es gemacht ist. Es ist wie, um etwas zu verifizieren, musst du ja einfach eben etwas finden, wo nicht stimmt, wie, und du brauchst nur eins, wo kannst du mit Sicherheit sagen, eben, zwei Hasen morphen zu einem zusammen, logisch passiert das nicht in der Realität. Also ist es nicht echt, das Video. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, nicht nur mit dem Beispiel, ja, ich bin sehr viel kritischer geworden.
Und das andere ist, was wir immer darauf Wert legen, ist, hinter jedem Bild steht schlussendlich ja eine Aussage. Mhm. Und in unserem Umfeld eine journalistische Aussage. Und das, was die sichere Massnahme bleibt, auch in Zukunft, ist gar nicht nur nach den Sachen im Bild hineinsuchen, sondern die Frage stellen, was ist wirklich die Aussage, wo das Bild dafür steht, und wir verifizieren die Aussage in der realen Welt draussen, außerhalb vom Bild. Nicht in allen Fällen zu 100% möglich, aber das ist, glaube ich, oder der sicherste Weg, wenn man den findet, um eine Verifikation zu machen, dann ist man nämlich nicht auf die AI-Tools angewiesen, nicht aufs, und es bleibt resilient auch in der Zukunft, oder, wo die Engines immer besser werden.
Also, ich meine, wer sendet, was wird verkauft oder was ist Botschaft, ja. Da meinst du mit, was ist die Aussage?
Ja. Genau. Ja.
Also ich muss auch sagen, und mir schießt es wirklich an, weil, also ich bin ja bekannter Twitter- oder Ex-Fan, und dann brauchst du da oder du deine Timeline scrollen, und ich will nicht bei jedem Bild misstrauisch sein. Aber du musst. Aber vielleicht kann man so ein bisschen aus der Erfahrung so einen Tipp mitgeben. Also mal bei der AI-Bilder-Erkennung. Dort langt es, theoretisch hätte ich früher gesagt, es muss ein bisschen einen Anfangsverdacht geben. Also, das Bild ist vielleicht mega schlecht, 6 Finger, das war früher noch, jetzt nicht mehr, oder? Oder es zeigt eine Szene, die mega spektakulär ist, wo man vielleicht will einen Journalist oder eine Zeitung hinlegen, also ich weiß auch nicht, der Trump oder Putin küsst oder so etwas, wo dann nicht so kann sein. Wenn du den Anfangsverdacht nicht hast, wenn es total in Anführungszeichen ein langweiliges Bild von irgendeinem Mensch irgendwann in einem Setting ist, dann kann ich auch nicht immer dann schauen, wenn ich es nicht für irgendeinen Artikel brauche, ist es jetzt echt oder nicht, sondern ja, ich nehme es zur Kenntnis. Aber was ich mir angewöhnt habe, ist, ich tue nicht mich aufregen gerade über das Bild, wenn es irgendetwas zeigt. Also, typisch die und die und rausmitten oder ich weiss auch nicht was.
Ragebaiting,
mhm. sondern dann, wenn es bei mir irgendetwas Emotionales auslöst und ich vielleicht etwas retweeten oder vielleicht für einen Artikel in Erwägung ziehe, dass man dann geht schauen, hey, stimmt das oder stimmt es nicht? Und dann läuft man oft rein, eben vielleicht ein Salzbild, ein Video aus dem Kontext gerissen, es ist nur die Hälfte vom Kontext da oder es ist eben sogar mit AI generiert. Und von diesen Beispielen mit langweiligen Bildern, die eigentlich mit AI generiert worden sind, gibt es leider, jetzt sind wir nicht groß drauf herum, Trump, aber es gibt gewisse Schweizer Medien, die das produziert haben selber oder darauf hingehört sind. Und wenn am Schluss einfach du nur noch musst misstrauisch sein, wenn du das Bild siehst, finde ich das sehr belastend.
Es gibt übrigens gute News für dich, wenn du vielleicht noch ein neues soziales Netzwerk brauchst. Meta hat ja jetzt Vibes vorgestellt. Gibt es zwar noch nicht bei uns, aber erst in den USA, aber das ist eigentlich einfach ein Feed nur mit AI-Videos.
Ah, oh, geil. Und,
Sora 2.
OpenAI hat genau das Gleiche gemacht. Es gibt jetzt Sora 2, also es ist die bessere Video-Engine von ChatGPT. Plus auch dort gibt es eine Sora-App, wo auch AI-generierte Content
genau kann erzeugen. Und einfach, es ist alles AI. Also
eine Art Instagram für AI-Filmchen.
Genau, recht dystopisch, finde ich.
Grosser Hagen?
Also Haken, ich finde es kein Haken, aber es gibt es noch nicht in der Schweiz und in Europa. Das Spezielle noch bei Sora 2 ist, dass eigentlich du kannst so ein Cameo machen von dir selber. Also du kannst die Filme, deine Likelihood, und nachher kannst du das entweder freigeben, um für alle nichts zu nutzen. Mit dem hast du dann quasi deine Identität verifiziert und dann kann irgendjemand herangehen und irgendwelche lustige Videos mit deinem Konterfei basteln, wie zum Beispiel mit dem OpenAI-CEO Sam Altman.
Ja, und ich muss wirklich sagen, also Bilder fälschen ist bis jetzt schon relativ einfach gewesen. Video ist ja immer ein bisschen mehr datintensiver und ein bisschen mehr aufwendiger. Eben deine Häsli hast du erzählt. Und jetzt mit Sora 2, also die Beispiele, die ich schon gesehen habe, sind wirklich crazy gewesen. Bei der Lancierung hat es ein Video gegeben vom Sam Altman, also dem Chef von OpenAI, wie er einen Ladendiebstahl begeht. Und das ist so gefilmt worden aus einer Überwachungskamera-Perspektive, aber wirklich so ein bisschen schummrig schlecht, wie es eben könnte sein. Und also wahrscheinlich wird da viel Arbeit auf dich zukommen.
Mhm. Nachher ist er rausgelaufen und ist in den Königssee eingestiegen.
Und gell, ich meine, für viele unter dem Radar sind schon immer wieder ein bisschen die chinesischen Modelle, die jetzt halt einfach in den letzten Monaten und Wochen sogar an die Qualität angekommen sind. Sie zum Teil übertreffend Open Source sind, die ich mit einer geeigneten Grafikkarte bei mir lokal kann installieren kann, was Open Source Tools gibt, wie Comfy UI etc., wo ich sehr detailliert Kontrolle darüber habe, mehr als einfach nur mit einem Prompt. Und die Fähigkeit haben, wirklich bestehende reale Videos oder Fotos zu nehmen, Bewegungen zu analysieren von einem anderen Bild, das Gesicht von da und zu rekombinieren. Und das, sobald dann die Realität halt drinsteckt und die Engines sind dann wirklich langsam sehr gut, den realen Teil zu behalten und nicht zu verfälschen, kaputt zu machen, dann wird natürlich das traditionelle Fact-Checking schon ein paar schwierig, wo im Bild stattfindet.
Eben, das ist genau auch das, wo Nanobanana im Bildbereich kann. Du kannst dort ein echtes Bild nehmen und kannst nur ein kleines mit dem Mäuschen einkreiseln im Photoshop oder wie auch immer. Du das Bild verändern, vielleicht, dass er statt einem Kaffeebrecher eine Pistole in der Hand hat oder so irgendetwas. Und es wird dann wirklich tricky, das herauszufinden. Und auf der anderen Seite, wenn einer privat eben mit so einem Videomodell will, machen, wie er, es hat auch ein Beispiel gegeben bei der Sora 2-Lancierung, irgendwie, es ist zuerst real gewesen, nachher ist er irgendwie in einen Lamborghini gestiegen und da durch den Sonnenuntergang gefahren. Wenn du das selber willst auf Instagram stellen als lustiges Video von dir, bitteschön, es geht dann um den Kontext, einfach dann müssen sich andere dem bewusst sein, dass es halt nicht echt ist, wenn sie es für etwas anderes verwenden.
Aber du hast vorhin gesagt, wir werden ein bisschen philosophisch, oder du willst von uns jetzt irgendwie ein philosophisches Statement und dort einfach zur Beruhigung. Ich meine, in dem Moment, wo ich irgendjemandem, der einen Kaffeebecher in der Hand hatte, eine Pistole in die Hand lege, dann verbreite ich das Bild. Und dazu gehört ja eine Aussage, wie das hat, wann, wo, wie stattgefunden. Und das sind Sachen, wo man kann und muss außerhalb vom Bild verifizieren. Ich glaube, ich philosophisch schaue es heute jetzt einfach so an, ein Bild ist nicht mehr wert als ein Augenzeugen-Zitat. Jemand sagt, ich war da, habe das und das gesehen. Heute hat das Bild eigentlich einen sehr ähnlichen Stellenwert. Und wie du sagst, ich brauche eine zweite, im Idealfall eine dritte Quelle. Und die muss unabhängig sein von der ersten, um das Ereignis zu verifizieren. Und ja, in dem Sinn, Verschwörungstheorien hat es schon immer gegeben. Die Leute haben auch ohne gefakte Bilder dran geglaubt.
Eben, und das Krasse ist ja, wir tun so, wie wenn es immer so böse Actors wären, die das irgendwie uns reinspielen. Eben, es hat letztes Jahr hat es die FDP gegeben, die KI-generierte Plakate gemacht hat. Eben, der Trump haben wir vorher geredet, der en masse AI-generierte Videos verbreitet, zum Teil sonnige, wo vielleicht noch halber lustig sind, wo man erkennt, das ist jetzt nicht also echt, aber dann auch wieder hat der letzte da aus dem Gesundheitsbereich
Mad Beds
hat es geheißen, so futuristische Krankenhausbetter und wie geil.
Komplett futuristisch ist das richtige Wort, halluzinierte also und wie, inexistente.
Also er hat eigentlich wollen sagen, wie geil das amerikanische Gesundheitssystem
also ist. QAnon-Verschwörungstheorie,
genau. die gibt es schon,
muss man einfach
genau
sagen. Ja.
Genau.
Eben, das hat nicht er gemacht. Mhm. Und wenn es QAnon verbreitet, kann man ja sagen, okay, machen die das. Wenn es auch der Präsident mit Millionen von Followern verbreitet, dann ist es wirklich ganz crazy, wie das dann auch die Masse erreicht. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich noch gefährlicher finde, beziehungsweise gut für uns. Fake News ist nicht bis jetzt noch nicht das riesige Problem, das wir gemeint haben. Das ist meine Meinung, wo AI gekommen ist, weil die das machen, das ist auch ein Aufwand für die. Und was haben sie nachher, wenn irgendeine Zeitung weltweit reingeht ist, können sie einen X-Post machen und sagen, haha, die sind blöd, aber mit dem verdienen sie kein Geld.
Nein, aber es ist Untergrabung von Vertrauen.
Ja, absolut. Ja. Und ich glaube aber, wo jetzt momentan extrem die Energie reingeht, ist in, ich bezeichne es als Fake Ads, irgendwie die Fake Videos, zum Beispiel von der Karin Keller-Sutter, der Bundespräsidentin, die dann irgendwie von einem Krypto-Investment erzählt. Dann ist sie irgendwie, die werden meistens ausgespielt über das Ad-Netzwerk von der grossen Tech-Giganten Meta oder Google. Ploppen irgendwo im Internet auf, tun unbedarfte Bürger reinlocken, dort zu investieren. Und wir haben zahlreiche Leser, die uns das gemeldet haben, weil manchmal nehmen die Betrüger als Blicklogo oder anderes Medienlogo, um eine gewisse Seriosität vorgaukeln. Und die Leser lassen dann, oder die Opfer lassen dann 10'000 oder 100'000 von Franken dort liegen. Und dann geht es eben nicht mehr nur um ein lustiges Bild sondern, oder Fake-Bild, sondern es geht dann wirklich um Existenzen. Und es ist wirklich crazy, wie das läuft.
Also ich habe vorher vor allem jetzt vom journalistischen Handling von Fake News geht und dass es in dem Bereich Betrug und notabene auch Pornografie ein Riesenproblem ist. Oder
Branche,
das,
wo neue Technologie
also,
adaptieren.
Ja, ja. Genau. Das ist wie überall. Also, das ist dann, glaube ich, nochmal ein riesiger anderer Themenkomplex.
Oder? Ich glaube, wir dürfen aber schon auch das andere nicht abtun. Oder? Also, gerade auch, ich nenne es jetzt Propaganda, auch weil die Trumpsche Regierung gemacht hat, da darf man auch nicht einfach finden, ja gut, es tut ja niemandem weh und so. Aber es desensibilisiert halt auch die Leute für den Inhalt. Und zwar auf beide Seiten. Oder einerseits, wenn seine Regierung oder er persönlich solche Fakes verbreitet und zeigt, das ist echt. Oder er halt einfach echte Videos sagt, ja, das ist ein AI-Fake. Oder? Genau, da hat sie auch schon gehört. Ja.
Genau, der Letzte, wo jemand irgendwie aus dem Weißen Haus irgendetwas rausgerührt hat, da hat er
genau,
gesagt,
jetzt ist alles, was nicht passt, ist AI-Fake.
Hat aber gestimmt, weil nachher sein Sprecher müssen zugeben.
Und da ist halt, und ich glaube, dort da ist schon auch wichtig, dass man auch dort die Linse auch noch draufleiten und sagt, da will man schon nicht abtun oder es ist weniger schlimm. Vielleicht muss man es auch gar nicht gegeneinander aufwiegeln, was jetzt schlimmer ist oder nicht schlimmer.
Und die Leute achten auch immer sehr auf das eine Grossereignis, wo man irgendetwas faken will, was in einem Moment passiert. Viel gefährlicher sind zum Teil dann auch eher so die ongoing Desinformationskampagne. Ich denke auch an Bettwanzen in Frankreich seinerzeit, wo man mit der Zeit gemerkt hat, dass russische Botnets mit dahinter gesteckt sind. Oder? Also das sind Kampagnen, wo viel weniger sensationslustig sind, aber zu einer Destabilisierung und Beeinflussung von der öffentlichen Meinung im Hintergrund können beitragen. Und da kommen zwangsläufig solche Tools natürlich auch zum Einsatz.
Ja, und wo auch viel, ich sage jetzt mal, wo aufwendiger sind, vielleicht zum auch verifizieren, oder? Wenn man es einfach streut, oder? Wenn du sagst, okay, es hat eine nukleare Explosion gegeben, irgendwie vor Großbritannien, dann müssen viele Leute gesehen haben. Oder?
Ja, genau das meine ich, oder? Ja.
Ja, richtig.
Und selbst wenn man es verifiziert, oder? Das Bild ist draussen, der Gedanke ist im Kopf der Leute. Wenn wir nachher verifizieren und 3 Tage später die Meldung machen, übrigens, das eine Bild dort im Rahmen von der Kampagne ist ein AI-Fake gewesen, dann löscht das nicht zwangsläufig die Wahrnehmung, die schon bei den Leuten da ist, oder? Besonders wenn es so eine grosse Ongoing-Geschichte ist.
Ja, und ich glaube, dort sind wir jetzt auch wieder beim Philosophischen natürlich, dass die Flut an Falschen oder die potenzielle Flut an Falschinformationen, die man kann erzeugen kann, eben mit modernen Möglichkeiten, die sind darum ja auch so schädlich, weil eben der erste Eindruck zählt. Und wenn einmal etwas verbreitet ist und in den Leuten von der Kopf, im Kopf der Leute ist, dann gibt es einen Haufen Leute, die es weiterverbreiten, einen Haufen Leute, die andere Sachen verbreiten. Jetzt im Fall zum Beispiel von der Trampolin-Häsli ist es dann nachher so gewesen, dass dann mal irgendwie Bären auf dem Trampolin sind und irgendwelche Rehe und irgendwie
Raccoons. Es gibt auch echte Bären auf dem Trampolin?
Ja, ich weiß ja.
Das ist ja
da ist wahrscheinlich, halt, von dort kommt es ja auch, oder? Es hat einen Funken, glaube ich, und zumal ist sie irgendwie, da habe ich schon gesehen vielleicht, und der Winkel ist dann irgendwie, und jemand hat sogar noch das Nest-Logo drin, oder die EA hat es drin, ist auch egal. Es ist wie so, es ist dann im Umlauf und man muss das können handeln.
Ja. Und häufig ist ja manchmal sogar der Originalposter, wo man schreibt, hey, schau, was ich Cooles gemacht habe mit AI, dann ist es sogar noch deklariert und nachher tritt die Selbstständigkeit da auf Social Media und die Information AI ist dann verschwunden.
Mhm. Also wir sehen, AI-Fakes, das ist ein riesen Thema. Es sind nicht nur Journalisten betroffen, sondern, oder Schüler oder Lehrer, sondern es ist auch die ganze Gesellschaft. Überall prasselt das auf uns ein. Wir haben über ein paar Tools geredet, die bis zu einem Teil können helfen können, aber nie die richtig glaubwürdig oder nie hundertprozentig können sagen, ist etwas falsch oder richtig. Ich glaube, es braucht jeder Mensch, selber, wo mitdenkt, wenn er irgendetwas sieht, wo vielleicht er denkt, hey, das kann doch nicht sein, oder ist das wirklich so, wo vielleicht nicht gerade sich aufregen darüber, sondern nachstudieren, kann das sein? Vielleicht so als Abschlussfrage oder Abschlussbemerkung in die Runde, was ist euer Take an dem Ganzen?
Ja, ich glaube genau da. Also Kopf einschalten ist der eigene Kopf ist das beste Tool, das man hat.
Dem habe ich fast nichts mehr hinzufügen.
Ja. Das war der AI-Podcast Prompt Zero gewesen, mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Und heute als Gast Bert Fontal.
Prompt Zero.